Okay, heute habe ich einen Gast, auf den ich mich wirklich freue und den viele von euch, sofern sie ihn noch nicht kennen, unbedingt kennen sollten. Das ist Professor Fritz Simon. Er ist Psychiater und Psychoanalytiker, Systemtheoretiker und Systemtherapeut und hat Soziologie und Medizin studiert und sich an der Uni Heidelberg für Psychosomatik und Psychotherapie habilitiert. Doch was ihn besonders auszeichnet, ist nicht nur seine akademische Laufbahn, sondern seine Fähigkeit, komplexe gesellschaftliche, organisationale und psychische Zusammenhänge klar zu denken und präzise zu benennen. Er war Gründungsprofessor für Führung und Organisation am Wittener Institut für Familienunternehmen und ist heute Gesellschafter, geschäftsführende Gesellschafter sogar des Karl-Auer Verlags, der letztlich wie kaum anderer Verlag für systemisches Denken und im deutschsprachigen Raum steht. Viele kennen ihn durch Werke wie Zirkuläres Fragen, Einführung in die Systemtheorie, Anleitung zum Populismus oder das Buch Meine Psychose, mein Fahrrad und ich. Sein Buch bzw. die Buchreihe Formen zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen gilt für viele als so eine Art Essenz seines Denkens, anspruchsvoll, verdichtet und gleichzeitig ungemein klärend. Und in seinem aktuellen Buch, da richtet er den Blick auf ein Thema, das uns alle betrifft, oft emotional, manchmal auch unbewusst. Nämlich, wie entstehen Diktaturen und wie funktionieren sie? Und damit eben auch verbunden die Frage, welche Rolle spielen Angst, Sorge und Panik in Gesellschaften? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, auf die Klarheit, die Tiefe und auf die ruhige Art und den intelligenten Humor, mit dem Professor Simon komplexe Dinge verständlich macht. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Simon.
Ja, vielen Dank. Nach dieser Einführung kann ich Sie ja nur noch enttäuschen. Auch Ihre Hörer, das ist natürlich jetzt ganz schlimm. Man muss ja die Latte ganz hoch hängen, damit man unten durch kann, ungefähr.
Ich denke,
Ja.
wir einigen uns drauf, wir lassen es mal drauf ankommen und sind sehr
Ja,
gespannt
wie
auf die
gesagt,
Kommentare.
wenn das alles nicht mehr zu Ihrer Einleitung passt, ja auch in die Tonne hauen.
Das werden wir dann sehen. Aber okay, lassen wir uns mal reinstarten. Ihr neues Buch erklärt ja sehr, sehr klar, wie Diktaturen entstehen und funktionieren, wenn sie erst mal da sind. Und weil Politik nie nur Kopf ist, sondern eben auch Gefühl, fände ich es total spannend, heute besonders über die Themen Angst, Sorge und Panik zu sprechen. Auch wie wirken diese Emotionen auf Gesellschaften und wie kann man damit vielleicht auch klug umgehen, ohne sich manipulieren zu lassen. Und daher vielleicht als Einstieg, wenn Sie Ihr Buch in so ein paar wenigen Sätzen mal zusammenfassen müssten, was ist so die Kernbotschaft, die Sie vermitteln?
Naja, ich finde das sehr schwer natürlich, das in ein paar Sätzen zu formulieren. Mein Ziel war aber erstmal aus dieser Vereinfachung Diktatur auf der einen Seite, Demokratie auf der anderen Seite herauszukommen, weil es eben unterschiedliche Formen autoritärer Regime gibt. Und in diesem Buch habe ich den Schwerpunkt auf die sozialen Systeme gelegt, also gar nicht unbedingt auf die Psyche der Diktatoren. Ja, die kommen da zwar irgendwo vor, aber als Persönlichkeiten interessierten sie mich in dem Buch nicht. Die interessieren mich natürlich trotzdem, aber in dem Buch sind die zwar da als Beispielgeber, aber was die dazu bewegt hat, und was sozusagen die psychischen Voraussetzungen für ihre Karrieren waren, das habe ich erstmal weggelassen, weil mich vielmehr eben die Kommunikationsstrukturen beschäftigt haben, die sozialen Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen. Und wie Sie schon gesagt haben, Diktaturen fallen ja nicht vom Himmel, die entstehen, gibt irgendwelche gesellschaftlichen Ausgangspositionen, die dann dazu führen. Und letztlich ging es mir darum, die beobachtbar zu machen. Ja? Und für uns natürlich am wichtigsten sind die schleichenden Veränderungen, die langsam dazu führen. Wobei, wir sind ja in der glücklichen, in Anführungsstrichen, in der glücklichen Lage, das direkt beobachten zu können. Wir brauchen nur CNN zu schauen, ja, und zu schauen, was in den USA gerade passiert, was innerhalb dieses letzten Jahres passiert ist mit Donald Trump. Das ist also sozusagen die Illustration dessen, was ich da aus anderen Situationen herausgefiltert habe. Sicher brauchen die mein Buch nicht. Die wissen das auch so, wie man das macht. Also wie man nach und nach all das, was die Begrenzung der Macht, was ja die Grundlage einer Demokratie darstellt, abbaut. Wie langsam die Macht immer mehr gesteigert wird, weil Checks and Balances, weil alles das, was die Gewaltenteilung ausmacht, abgebaut wird. Also mir ging es darum, das zu zeigen. Aber es ist natürlich nicht die einzige Form, wie Diktaturen entstehen. Es gibt Militärputsche und so weiter. Und dann gibt es auch sehr große Unterschiede, ob jetzt zum Beispiel in Afrika eine Diktatur entsteht, ja, irgendwo in einer Gegend, wo eigentlich keine Nationen im westeuropäischen Sinn entstanden sind, sondern eigentlich irgendwelche Stammesgebiete gegeneinander abgegrenzt und dann zusammen zu einem, in eine Tonne gehauen wurden, sozusagen jetzt nicht in eine Mülltonne, sondern in irgendwie eine, in eine nationale Tonne. Und auf einmal sollen die sich sollen die ein Empfinden oder ein Bewusstsein zu einer Nation zu gehören entwickeln. Das funktioniert nicht, sondern diese ganzen Konflikte sind dann wieder da und dann gewinnt Diktatur natürlich eine ganz andere Funktion, als wenn sie bei uns oder in den USA entsteht, wo 250 Jahre demokratischer Tradition geherrscht haben.
Ja, ich fand ja vor allem auch spannend, diese Problemerkenntnis, diese Problemlage, wenn man im besten Sinne eine Diktatur stürzt, heißt das ja nicht zwingend, dass wir direkt wieder in einer Demokratie landen,
Dann
sondern
ist es
es,
sogar
ne?
sehr unwahrscheinlich, dass wir dann in einer Demokratie landen, sondern meistens wird eine Diktatur durch eine andere Diktatur abgelöst. Ja? Und wenn man, es ist natürlich auch schwer, weil ein Staat besteht ja nicht nur aus dem Diktator oder auch der Clique, der herrschenden Clique, sondern da gibt es den ganzen Staatsapparat. Ja, ich habe vorher ein Buch über Stalin und der Apparat geschrieben, wo ich versucht habe, deutlich zu analysieren, wie ist die Beziehung zwischen den Organisationsstrukturen des Staates, den Machtapparaten und der Psyche des Machthabers, nämlich Stalins. Ja, also das heißt, wenn eine Diktatur gestürzt wird, bleibt ja diese ganze institutionelle Struktur bestehen. Und wenn man sie nicht bestehen lässt, wie im Irak zum Beispiel, dann entsteht Chaos. Also im Irak zum Beispiel, nachdem Saddam Hussein gestürzt worden ist, hat man versucht, diese ganze herrschaftliche Schicht abzubauen und die Institutionen zu befreien von alten Parteigängern. Die waren dann natürlich trotzdem noch da und die waren miteinander auch vernetzt und haben dann den IS gebildet. Also entstand Chaos. Ja, das heißt, deswegen, wenn Trump jetzt Herrn Maduro in Guatemala entführt hat und das alte Regime an der Macht lässt, ist das wahrscheinlich gar keine richtig blöde Maßnahme. Ja, weil es entsteht kein Chaos. Die alte Ordnung bleibt da stehen. Die Frage ist, inwieweit die jetzt in der Lage sind, auch wie da irgendwie eine etwas weniger autokratische Struktur umzusetzen oder Politik umzusetzen. Wenn man Deutschland anschaut, zumindest den Westen, ja, da wurden ja auch die alten Nazis im Amt gelassen. Ja, also die 68er-Revolution, Studentenrevolution, war in erster Linie deswegen, beschäftigte sich in erster Linie damit, dass man kämpfte gegen die alten Nazis. Es ist kein einziger Richter, der die ganzen Nazi-Urteile gefällt haben, aus dem Amt entfernt worden. Ja, also außer Freisler vielleicht, das weiß ich nicht. Aber die normalen Richter, die das Ganze am Leben gehalten haben, sind alle im Amt geblieben. Also das heißt, man hat die alten Strukturen da gehabt, aber man hat zigtausende US-Soldaten im Land gehabt und man hat eine demoralisierte Bevölkerung, die all die Filme mit den Toten in KZs gesehen haben, gehabt, sodass auch diese funktionierende Beamtenapparat nicht mehr unbedingt revanchistisch war und sagt, wir wollen unseren alten Führer wieder haben. Also es ist ganz schwer. Also wenn eine Diktatur aufhört, wie kriegt man wirklich einen Übergang hin? Ja, es ist in Spanien ist es gelungen. Franco, der hat aber schon, ich glaube 1976 ist er gestorben und hat, aber er hat schon 1949 seine Nachfolge geregelt. Ja, indem er gesagt hat, nachher kommt ein König an meine Stelle. Und den damals 12-jährigen Juan Carlos hat er dafür ausgesucht. Ja, und der König war da, aber unter dem König sind dann demokratische Strukturen erstmal pseudodemokratisch entstanden, und dann war aber der Druck der Umgebung von Europa, Spanien war umgeben von Demokratien, ja, so groß, dass auch Spanien dem nicht widersprechen konnte. Also es ist hoch voraussetzungsvoll, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, wie aus einer Diktatur eine Demokratie werden kann. Und Demokratien sind ziemlich kompliziert. Ja, und es ist auch nicht unbedingt wahrscheinlich, dass die sich langfristig durchsetzen, obwohl ich sie für ziemlich intelligent halte, Demokratien. Ja, muss man einfach mal feststellen. Ja.
Ja, also da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und gleichzeitig, ich habe das mal versucht, ich versuche das ja immer auch irgendwo so einen gewissen Praxistransfer nochmal zu stellen, auch wie wir Menschen so drauf sind. Man könnte ja auch fast sagen, wie eine Diktatur oder eine Demokratie entsteht. Das ist ja, wie Sie ausgeführt haben, nicht von heute auf morgen. Das ist wie mit sogenannten Habits. Also wie entsteht eine Gewohnheit, ja? Es schleicht sich so Schritt für Schritt ein, und das sind im Guten wie im Schlechten die kleinen Schritte, die allerdings, wenn sie nicht durchbrochen werden, tatsächlich über kurz oder lang zu so einer Gewohnheit führen können, ein Denken, eine Denkgewohnheit. Und ich habe da auch in Ihrem Buch so einen ganz tollen Absatz gefunden, wenn ich den mal ganz kurz zitieren darf, auf Seite 82 zum inkrementellen evolutionären Wandel. Da ist dieses Phänomen, dass die Eltern ja nicht merken, oder ich lese mal vor, Eltern merken nicht, dass ihre Kinder über Nacht oder von Tag zu Tag wachsen, sondern erst dann, wenn neue Schuhe gekauft werden müssen oder eine ferne Tante, die einmal im Jahr zu Besuch kommt, beim Anblick des Kindes erstaunt ausruft: Meine Güte, bist du aber gewachsen. Ja, und das ist ja dieses Phänomen. Plötzlich haben wir jetzt, Sie haben die USA genannt, ich würde sagen, in Deutschland haben wir in einem kleineren Schritten ähnliche Anwandlungen, in viel kleineren Schritten, dass man plötzlich dastehen könnte und sagt: Oh Gott, jetzt ist es da. Und wir haben gar nicht gemerkt, wie die Dinge passieren. Und da wird mich interessieren, wir sind ja im Moment, würde ich sagen, sehr stark im Alarm als Gesellschaft. Und wie beurteilen Sie das, was das Thema Urteilskraft, Dialog, Angst angeht und solche alarmierenden Veränderungen?
Ich würde erst noch mal gerne einen Schritt zurückgehen auf Ihr Beispiel, weil das geht natürlich in beide Richtungen, dieses inkrementelle Verändern. Weil ich bin ja ein alter Mann, und in den 50er Jahren habe ich meine Kindheit verbracht. Und wenn Sie heute alte Filme sehen, oder wenn ich mich daran erinnere, wie man in den 50er Jahren in Deutschland, in der Bundesrepublik, im Westen gelebt hat, schauen Sie sich im Fernsehen Kudamm so und so viel, das ist so eine Fernsehsendung über eine Tanzstunde am Kudamm in den 50er Jahren an. Ja, wenn ich mir vorstelle, mit welcher Sexualmoral in Deutschland gelebt wurde. Also auch da gibt es inkrementelle Veränderungen, und die Deutschland der 2020er Jahre ist nicht mehr vergleichbar mit den 50er oder 60er Jahren. Also da liegen Welten dazwischen, und das sind auch diese leichten Veränderungen, die gehen halt in beide Richtungen. Also das gibt einem dann wieder Hoffnung, dass auch solche Veränderungen in Richtung Demokratie gehen können. Ja, weil immer weniger Leute sich gerne von anderen Leuten sagen lassen, was sie zu tun haben. Ja,
Ja, und ich glaube,
genau.
auch kein Land wie Deutschland hat nach einem Krieg einen solchen Run hingelegt, würde ich sagen, an Aufklärung.
Ja.
Also deswegen kann ich nur unterstützen, das ist was Positives, und gleichzeitig, es sind ja auch immer Wellen und Gegenströme, die kommen, und im Moment wird das Ganze ja wieder in meiner Wahrnehmung wieder ein Ticken weit
Im Moment, naja, im
runtergedrängt.
Moment herrschen natürlich gibt es ziemlich viel Angst. Ja? Das hat mit vielerlei zu tun. Bei Corona hat gezeigt, dass es Gefahren gibt, die man nicht sieht. Und dann versucht man sich zu schützen, indem man Masken umhängt oder auch das Haus nicht verlässt. Und gleichzeitig in der Ukraine wird geschossen, und man weiß nicht, ja, wann erwischt es uns? Wann kommen die Bomben, die von Kaliningrad, brauchen die, glaube ich, ein paar Minuten, um nach Berlin, wenn überhaupt Minuten, nach Berlin zu kommen? Also die Unsicherheit ist da. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir, und das ist eine große Veränderung, Gesellschaft ist Kommunikation. Und die Kommunikationsmedien haben sich ja radikal verändert. Darüber muss man sich klar sein. Also wenn ich wieder mir die 50er, 60er Jahre anschaue, ja, waren wir in viel bedrohlicheren Situationen. Ja, da wurden Atom, da, wir haben in der Schule noch gelernt, dass man sich bei einem Atomangriff unter dem Tisch verstecken soll, ja, und eine Aktentasche über den Kopf nehmen, was natürlich einigermaßen lächerlich ist. Aber das heißt, die Bedrohung war viel akuter als heute, viel größer. Aber heute gibt es 127 Fernsehprogramme, die dann wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich in ihrer Tendenz sind, und die sozialen Medien setzen ja nur auf Affekte, nur auf Gefühle, und die schüren Panik auf der einen Seite, und die sorgen auch für eine Spaltung der Gesellschaft, dass man auf einmal nur noch zwischen meiner Blase und deiner Blase unterscheidet. Ja, also das heißt, das ist schon heftig, und ich glaube, dass die Gefühlslage der Bevölkerung nicht unbedingt zur sachlichen Situation passt. Ja. Also alle Menschen in meiner Umgebung sind auch ängstlich, und meine Kinder überlegen, ob sie nicht doch lieber auswandern. Ja, und dann frage ich, wohin, und dann haben sie auch keine Antwort. Ja, also, wo soll
Ja,
man hin?
gute
Aber
Frage.
es wird alles etwas weniger heiß gegessen, als es gekocht wird. Und ich bin zwar jetzt auch nicht von der Vernunft der Politiker überzeugt. Ja, das muss ich gestehen. Wenn ich mir vor allem die US-Politik anschaue, ja, was weiß ich, der Präsident schickt nicht seine Beamten, die wirklich doch, also ich habe hohen Respekt vor dem Beamtenapparat, auch wenn die immer sehr gebasht werden, ja, aber der schickt nicht seine sehr erfahrenen auswärtigen Amtsbeamten hin, sondern der schickt dann Makler hin. Das ist so, als ob jetzt Friedrich Merz zur EU immer Leute von Engel und Völkers schicken würde. Ja, also das ist so etwas Lächerliches, muss man einfach sehen. Ja, und das gibt einem nicht sehr viel Vertrauen in die Vernunft der Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber in der ersten Regierung Trump hatte man ja noch Vertrauen. Da hat quasi der Beamtenapparat ihn ausgebremst. Ja, das heißt, alle Leute, die da irgendwie um ihn herum waren, waren einigermaßen vernünftig und haben dann einfach nicht etwas gemacht. Das ist also wie in Organisationen, in Unternehmen. Der Vorstand beschließt was und die Mitarbeiter machen das, was sie für richtig halten. Ja, auch wenn der Vorstand was anderes womöglich beschließt, aber der weiß häufig ja nicht, worum es wirklich geht in dem Geschäft, und so ähnlich. Aber jetzt hat Trump ja wirklich alle wichtigen Positionen mit irgendwelchen Pappnasen besetzt, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ja, also das macht einem schon Sorge. Und die Hypothese, dass Trump womöglich auf der Payroll, wobei Payroll heißt nicht, dass er Geld dafür bekommt, aber dass er irgendwie ein russisches Asset ist, die finde ich zumindest diskutierenswert, weil wem dienen diese Maßnahmen, die er da hat, ja, außer was
Ja, mal
weiß
zumindest
ich,
seiner
unbedingt
Familie.
in USA. Seiner Familie, aber nicht in den USA und auch nicht im Westen natürlich. Na gut, wie auch immer. Aber das ist, wie gesagt, Bosheit kann man gut bewältigen, aber Idiotie nicht. Das ist schwierig. Ja. Und das ist eben noch nicht ganz klar, was bei ihm der Fall ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist diese Panik nicht angebracht, um es deutlich zu sagen. Ja, naja, so einfach ist es eben auch nicht, jetzt zu sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt in absehbarer Zeit hier Bomben auf die Bundesrepublik Deutschland haben werden. Was durchaus beunruhigend ist, ist natürlich diese Aufsplitterung der Parteienlandschaft, was immer schwieriger wird. Auf einmal hat man lauter Kleinparteien, die nur noch Koalitionen bilden müssen und dann innerhalb dieser Regierung dann so konflikthaft arbeiten, dass sie keine gescheiten Entscheidungen mehr, die ja doch umsetzbar sind, zustande bringen. Das sehe ich das Risiko für demokratische Strukturen im Moment hier.
Ja, und es ist auch so eine Art Angstökonomie, habe ich den Begriff mal gelesen, die ja quasi so hergestellt wird. Ne? Also wer profitiert, wenn alle nervös sind? Ne? Um auch noch mal auf das, was Sie über die USA gesagt haben, das ist ja, könnte man ja fast sagen, es ist eine Angstökonomie.
Ja, naja, von der Angst profitieren natürlich viele Leute, wenn sie sich den Buchmarkt anschauen. Ich verfolge zwar die Bestsellerlisten im Spiegel nicht, aber viele dieser Bücher, die da oben stehen, machen ein gutes Geschäft damit, dass sie irgendwelche Verschwörungserzählungen verbreiten oder das hat mit Corona wahrscheinlich gar nicht angefangen. Es gab es vorher auch schon, aber da sind die nicht unbedingt in den Bestsellerlisten gelandet.
Nee, das ist es. Und ich meine, das ist ja auch beim Thema Angst. Was ist der Trigger bei Angst? Letztlich ist es ja die Bedrohung des körperlichen oder psychischen Wohlbefindens.
Ja.
Und die wichtige Frage ist ja, und das ist ja auch das Durchtriebene teilweise, was aktuell in so schleichenden Prozessen passiert, wie kann ich es schaffen, den Menschen in einigermaßen Sicherheit zu wiegen, aber dennoch schon unterschwellig Dinge zu implementieren, die mich dabei unterstützen, eine Diktatur oder eine ähnliche Form aufzubauen.
Naja, das Problem ist ja, das Leben ist generell unsicher. Ja, also, aber wir tun so, als ob es sicher wäre. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar, nicht berechenbar. Ja, wir wissen nicht, ob am nächsten Morgen die Sonne aufgeht. Wir tun aber so, als ob wir es wüssten. Und bislang hat das ja auch funktioniert. Ja, und ich bin auch bereit, größere Beträge darauf zu wetten, dass sie morgen auch aufgeht. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir können nicht sicher sein. Und natürlich, Astronomie ist die älteste Wissenschaft, wahrscheinlich, weil es Ereignisse betrifft, die am weitesten weg von Gesellschaft sind. Ja, gesellschaftliche Zustände sind viel weniger berechenbar, weil in dem Moment, wo ich sie beschreibe, verändern sie sich schon. Ja, das heißt, auch individuelle Zustände sind eben viel weniger stabil. Meine These war ja immer, warum haben Toiletten Türen? Weil in dem Moment, wo man beobachtet wird, hat das physische Auswirkungen und man bekommt Verstopfung. Ja, also das heißt, das sind eine unmittelbare Wirkung. Und so ähnlich ist das halt auch in dem Moment, wo ich etwas schlecht rede, wird es womöglich auch schlecht. Ja, wenn ein Kind in der Schule als minder begabt beobachtet wird von den Lehrern, ja, dann wird es auch schlechte Noten bekommen und dann wird es sich auch anpassen. Ja, ich habe ja lange als Psychiater auch gearbeitet in einer Anstalt und ich werde nie vergessen, eine junge Patientin, die war 18 oder 19, die zu mir kam, ich will unbedingt meine Diagnose haben. Da habe ich sie gefragt, wozu brauchen Sie Ihre Diagnose? Da sagt sie, damit ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Und das ist genau der Effekt. Ja, und wenn jetzt, und das sehen Sie eben nicht nur bezogen aufs Individuum, sondern auch auf eine Gesellschaft wie unsere. Ja, wenn es beschrieben wird als wir sind eine gute Demokratie, dann werden die Leute womöglich auch meinen, wir sind eine gute Demokratie. Und wenn gesagt wird, wir sind auf dem Weg in die Diktatur, dann werden die Leute das beobachten. Also das heißt, es gibt konkurrierende Beschreibungen. Die Frage ist, welche setzt sich durch? Weil diese Beschreibungen ja gar nicht neutral sind und harmlos und den Ist-Zustand beschreiben, sondern das sind immer Prophezeiungen, selbsterfüllende Prophezeiungen, ist der hübsche Fachausdruck von den Soziologen dafür. Also insofern gibt es permanent einen Unterschied, einen Markt, einen Wettbewerb der Prophezeiungen in der Hoffnung, dass sie selbsterfüllend sein werden.
Die self-fulfilling prophecies. Und
Ja.
ich sage auch immer, man kann Pippi Langstrumpf nicht ohne Angst schreiben. Irgendwo findet man immer in Langstrumpf, wer jetzt überlegt, da steckt das Wort Angst. Viele Menschen verstehen ja auch gar nicht, wie sehr sie von politischen Frames beeinflusst werden.
Ja,
Und
natürlich.
da gab es ja zwei Wirtschaftsnobelpreise für. Und auch hier gibt es ja diese angstverstärkenden Frames und Frames, die uns eher in eine zuversichtliche Weise über diese Ambivalenzachse reiten lassen, der Leichtigkeit, der Erfüllung, des Ausdrucks und der Sicherheit und Ordnung. Und je nachdem, wie übersteigert wir dann sind, hängen wir irgendwo fest.
Ja, wie gesagt, das ist genau das, was ich eben versucht habe darzustellen. Ja, die Ereignisse sind erstmal bedeutungsfrei. Sie kriegen erst ihre Bedeutung, indem wir ihnen eine Bedeutung zuweisen. Ja, und das ist eben nicht eins zu eins irgendwie festgelegt, sondern jeder Beobachter kann das anders machen. Und gerade in den sozialen Medien sieht man, jede Blase macht das ganz anders. Dieselben Fakten werden höchst unterschiedlich interpretiert. Und es gibt nicht die eine richtige. Ja,
Ja.
insofern ist die Frage, welches ist die hilfreichste, die nützlichste? Und auch wenn ich persönlich sehr gute Erfahrungen als Berater oder Therapeut mit Worst-Case-Szenarien gemacht habe, ja, sollte man nicht glauben, dass alles, dass der Worst Case wirklich eintritt. Ja, aber es macht durchaus Sinn, sich den vorzustellen, um zu sehen, dass er womöglich gar nicht so schlimm ist. Ja, also, aber
Ja, und das ist
ja.
ja wieder die Kunst. Ich beschäftige mich auch mit Resilienzforschung und da ist ja genau dieses Thema, wie kann man Zukunftsangst regulieren? Und das geht letztendlich ja nur durch entsprechende Regulationstechniken wie eben Resonanzatmung, teilweise so absurd klingende Dinge wie hohe Zahlen rückwärts zählen in 7er Schritten. Also es geht ja wirklich nur, wenn es dysfunktional ist und die Angst nicht dazu dient, einfach nur wachsam zu sein, mit sich selbst anzufangen, ne, die
Ja,
Amygdala zu beruhigen.
man muss sich, ja, das Problem bei allen Gefühlen ist ja, dass der Weg vom Fühlen zum Handeln ist nur kurz. Ja, das ist sozusagen, der nimmt gar nicht mehr den Umweg über die Großhirnrinde, sozusagen der Handlungsimpuls, sondern der geht gleich in die Aktion hinein. Ja, deswegen diese alte Bauernregel, dass man wichtige Entscheidungen erst einmal überschlafen soll. Ja, die ist dann auch bei ihrem Rückwärtszählen natürlich drin. Es geht um Zeitgewinn. Ja, in dem Moment, wo man keine Zeit hat, reflektiert man nicht mehr. Reflektieren schafft Abstand von den Emotionen. Ja, und sich aus dem Handlungsdruck zu nehmen, ist etwas, was allemal entspannend ist. Ja, und wenn immer Handlungsdruck da ist, sind ja Gefühle was sehr, sehr Nützliches. Ja, also die Menschheit hat wahrscheinlich überlebt dadurch, dass die frühen Menschen ihre Impulse nicht den Weg über die Großhirnrinde haben nehmen lassen, sondern dass sie schnell gehandelt haben. In der Not, man schlägt sofort zurück oder man flieht. Ja, diese beiden Möglichkeiten sind ja immer schnell da. Ja, wenn man das jetzt macht, ist natürlich was anderes, ob ich. Was weiß ich, wenn ich mich bedroht fühle, meinem Gegenüber den Kopf einschlage oder ob ich einen roten Knopf drücke und die Menschheit wird ausgelöscht dadurch oder zumindest die Hälfte, macht einen großen Unterschied. Also die Frage ist, wie gehen wir mit Zeit um? Nehmen wir uns Zeit? Haben wir Zeit? Wenn das Haus brennt, haben wir keine Zeit. Ja? Ich erzähle auch immer gerne das Beispiel, weil das war für mich auch natürlich sehr beeindruckend. Als Arzt habe ich ja auch mal in der Chirurgie gearbeitet, ja? Und das ist eine extrem hierarchische Kommunikation. Immer wenn man keine Zeit hat, ist hierarchische Kommunikation was Sinnvolles. Ja, da
Ja, und
gibt's.
dort ist es ja funktional.
Genau, und ganz kurz, Tupfer, Klemme, Faden und, und. Und es gibt eben keine Brainstorming-Situationen im Sinne von, was meinen Sie, Schwester Hildegard, sollten wir diese sprudelnde Arterie abbinden, ja oder nein? Ja, das Risiko ist natürlich, dass dann irgendeine Schere im Bauchraum liegen bleibt, weil hierarchisch kommuniziert wird. Also die Frage ist, was habe ich genug Zeit? Wie kommt man zur Entscheidung, wo wir einerseits den Gefühlen, die wir haben, gerecht werden, aber uns nicht unbedingt von ihnen steuern lassen? Mein
Ja.
Leitspruch in Supervisionen oder so war und ist immer, hör auf deinen Bauch, aber gehorche ihm nicht. Also nimm deine Affekte wahr, geh nicht über sie weg, über deine Gefühle. Und dann versuch zu schauen, zu welchen Handlungen verführen die mich. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du ihnen folgst oder nicht. Manchmal ist es sinnvoll, manchmal ist es nicht sinnvoll. Also geh gewissermaßen in die Außenperspektive gegenüber deinen Gefühlen und der Situation, in der du gerade drin steckst.
Und ich
Ja.
finde das so schön und so wertvoll, weil wir haben das nicht abgesprochen. Und genau dieses Zitat von Ihnen kenne ich und ich nutze es in fast jedem meiner Seminare, natürlich immer mit ordentlichem Zitat, aber Genau das, höre auf deinen Bauch, aber gehorche ihm nicht. Das ist so hilfreich, weil es ist so simpel, aber geht so sehr in die Tiefe und ist so verständlich. Ja, also
Ja, vor
wie
allem geht es
schön.
um diesem Entweder-Oder. Ne? Wir leben ja in einer Welt, wo Gefühle auch abgewertet werden. Ja? Gerade wenn es um Entscheidungen geht. Ja? Wenn Sie in einer Organisation, in einem Meeting sitzen und einer äußert, wie es ihm gerade geht, dann wird gesagt, das gehört hier nicht her oder so. Besprich das mit deiner Frau oder was immer. Ja? Also statt zu sagen, wie kann ich das als eine Wahrnehmung nutzen? Ja, dieses Gefühl hat ja was mit der Situation zu tun. Ja? Natürlich ist das nur ein Aspekt und es analysiert die Situation nicht, aber es ist ein wichtiger Hinweis, den ich würde nicht weggehen sollte. Ja? Also insofern, das hinzukriegen. Und wie gesagt, der Zeitfaktor scheint mir da ganz wichtig zu sein. Wenn ich da Zeit einführe, ja, dann kriegt das eine andere Dimension. Dann ist weder das eine entwertet, noch der analytische Blick von außen, der ja immer mit Abstand von den aktuellen Gefühlen verbunden ist.
Absolut. Vielen Dank. Ja, wir nähern uns dem Ende. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen erzählen. Ich finde das so klasse. Ich hätte noch zwei Fragen. Und zwar, die eine ist die, wie würden Sie aktuell, vielleicht auch in der Rolle des Psychiaters mit all dem anderen Wissen, das Sie haben, einem 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen sagen, was würden Sie der sagen, die denkt, ich kann eh nichts ändern?
Ich würde ihr wahrscheinlich die Geschichte, die ich in einem Reiseführer in Thailand mal gelesen habe, erzählen. Einem Ort in Nordthailand gibt es einen Tempel auf einem Berg. Ja, der ist ziemlich hoch und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und da gab es einen Mönch, der hat gesagt, ich will eine Straße da hochbauen. In einem halben Jahr ist sie fertig. Alle haben gesagt, du spinnst ja vollkommen. Das geht nicht. Der hat sich eine Schaufel genommen und angefangen. Das hat sich rumgesprochen und es kamen immer mehr Leute, die ihm geholfen haben. Irgendwann waren so viele Leute da, dass sie Zeitpläne erstellen mussten, Schichten einführen mussten, weil so viele geholfen haben. Und am Ende, innerhalb eines halben Jahres, war die Straße fertig.
Ganz wundervoll. Hammer. Ja, es schafft die Zuversicht und das ist eine
Ja,
ganz wunderbare, schöne Geschichte.
ich habe auch schon, ich hab auch solche Sachen erlebt. Ja. Ich war ja daran beteiligt, in China die Psychotherapie einzuführen. Das waren zwei Frauen, die haben sich das in den Kopf gesetzt, ja, und haben immer Leute gefunden, die mitgemacht haben. Und inzwischen gibt es in China ein etabliertes System, hochstrukturiert mit Fachgesellschaften, Kliniken, Ausbildungsgängen und. Es waren zwei Frauen, die damit angefangen haben. Und ich habe das Glück gehabt, das von Anfang an mit beobachten zu können. Ja, wir haben sogar ein Buch draus gemacht. Also, um das analysiert, wie sie das geschafft haben. Also, am Anfang, schlimmstenfalls hat man was Sinnvolles getan, ohne dass es die Welt verändert hat.
Ja, und das ist doch eigentlich ein guter Impuls, dass man solche Dinge einfach versucht, ja. Und ja, wow.
Man muss ja seinen Ehrgeiz nicht so hoch hängen, sondern anfangen. Und man kann nie wissen, welche Wirkung das hat, im positiven wie im negativen Sinn natürlich auch.
Da fällt mir das ein Zitat ein von einem guten Freund und Mentor von mir, dem Tom Andreas, der sagt, dem Gehenden legt sich der Weg unter seine Füße.
Ja.
Das trifft ja auch so ein bisschen in die Richtung.
Ah.
Wenn wir irgendwas vergessen haben in unserem kurzen, intensiven, schönen Gespräch, vielleicht auch noch mal in Bezug auf das Thema Angst, aber vielleicht im funktionalen Sinne, was wäre das, was Sie da
Naja,
uns noch
also
mitgeben
wir
können?
haben wahrscheinlich tausende Sachen noch nicht behandelt, aber man sollte Angst nicht abwerten. Ne? Also das ist ein wichtiges Signal, dass ohne Angst würden wir wahrscheinlich alle nicht überleben. Ja? Also wenn kleine Kinder keine Angst haben, ja, dann ist das sehr bedrohlich für sie. Darüber muss man sich klar sein.
Haben Sie vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. für das tolle Gespräch und Ihre
Danke
Zeit.
Ihnen für das Interesse.
Ich freue mich schon auf die Bearbeitung der Audiospuren, die definitiv nicht im Müll landen werden, aber das weiß ich jetzt.
Na gut, dann viel Spaß beim Bearbeiten.
Dankeschön und nochmal herzlichen Dank und Ihnen noch eine ganz tolle Zeit.
Danke.
Dankeschön.